Und so geht's ja also los, unsere Tour de Force durch den Fußball-Zirkus. So hieß das damals, dass Elton John mit dem, ich glaube es war das Melbourne Symphony Orchestra, durch Australien gereist ist. Nicht ganz so weit, aber doch ist Sven Heist am Mittwoch, meine ich war es, von London nach Manchester gefahren mit dem Zug, wie es sich gehört. Und jetzt hat er ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Morgen, lieber Sven, was hast du gestern Abend bezeugt?
Vermutlich, ohne es jetzt zu hoch hängen zu wollen, schon eine stilbildende Leistung für die nächsten Jahre im Fußball aus meiner Sicht. Ich erinnere mich da immer gerne an das 2011er Champions League-Finale zurück, als der FC Barcelona damals unter Trainer Pep Guardiola Manchester United 3-1 besiegte. Das war so ein bisschen damals der Höhepunkt des Ballbesitzfußballs, woraufhin sich dann viele Trainer einiges davon abgeschaut haben, andere wiederum haben versucht, Gegenmittel zu entwickeln. Und die Leistung gestern war für mich so eine Vollkommenheit aus Abwehr und Angriff. Also es waren noch diese Züge da des Ballbesitzfußballs vorne, allerdings hatte das eine ganz andere Abmischung hinten, wenn du dir diese Physis in der Verteidigung anschaust. Und ich glaube, das hat Pep Guardiola als einer der ersten Trainer jetzt in dieser Saison gesehen, dass es notwendig ist, diese Verteidigung so robust abzumischen, ohne dann vorne die Qualität im Ballbesitz zu verlieren.
Hattest du, und ich hatte sie, hattest du Zweifel daran, dass Manchester City das wirklich durchziehen wird? Weil die letzten Jahre haben wir ja gelernt, wenn es drauf ankommt, in der Champions League ist Real Madrid eigentlich immer da.
Nein, die Zweifel hatte ich nicht. Die konntest du auch nicht haben, wenn du das gestern im Stadion gesehen hast. Selbst nach dem Lattenschuss von Toni Kroos nicht. Auch wenn der reingegangen ist, wäre ich überzeugt davon gewesen, dass Manchester City dieses Spiel gewinnt. Und zwar hast du das an der Ausstrahlung der Profis auf dem Platz gemerkt. Die haben von Beginn an da keinen Zweifel dran gelassen, dass sie das gewinnen werden. Und der Unterschied zu den Vorjahren war, dass sie sich auf ihre Verteidigung verlassen konnten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Pep Guardiola gestern nicht an seiner Mannschaft herumgebastelt hatte. Er hatte die Gewissheit, ich kann mich auf die Abwehr verlassen, diese Spieler werden das Ganze schon regeln und ich muss nicht mögliche Schwächen kaschieren. Und wenn du dir mal die Verteidigung anschaust, City hatte gestern 6 Spieler über 1,85 Meter und sie haben es nicht am Boden gewonnen, sondern sie haben es eher in der Luft, in Form ihrer Physis für sich entschieden. Da konnte Real, finde ich, zu keinem Zeitpunkt des Spiels mithalten.
Stil bilden dennoch nach vorne. Wen hast du da gestern dann live wirklich, würde ich sagen, am wichtigsten gesehen? Also ich werde es heute in jedem Fußballteil sagen, ich bin so ein großer Fan von Ilkay Gündogan geworden. Die letzten Wochen ist Kapitän von Manchester City, eine unfassbare Auszeichnung, wie ich auch finde, in dieser Mannschaft. Ist er wirklich der Dirigent? Ist es dann doch mehr De Bruyne? Wer führt diese Mannschaft offensiv an?
Das ist ja schon genannt, Jens. Alle zusammen. Und ich glaube, das hat sich auch nochmal verändert in den vergangenen Wochen. Dieses Spiel wurde teilweise im März und auch noch zu Beginn des April sehr, sehr Haaland-lastig. Und wenn Haaland nicht mehr getroffen hat, hatte City ein Problem. Und wie viele Tore hat denn jetzt Haaland geschossen in den beiden Partien gegen Real Madrid? Wenn ich richtig gezählt habe, kein einziges. Und war das ein Problem für City? Nein, weil sie die anderen Spieler wieder in Szene gesetzt haben, weil das gestern von sehr viel Geduld geprägt war, das Angriffsspiel, aber trotzdem eine Zielstrebigkeit hatte. Das beste Tor war das 4-0. Da war das Spiel schon entschieden. So, und davor haben sie sich dieses Real Madrid angeschaut und gesehen, wo die Schwäche liegt. Und die Schwäche lag links hinten. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum Carlo Ancelotti eine Innenverteidigung nicht aufgestellt hat mit Militao und Rüdiger und dann entsprechend Alaba links hinten. Das hat in der zweiten Halbzeit korrigiert, da war es zu spät. Was ich damit sagen wollte, Camavinga als Mittelfeldspieler war dieser Position und diesem Anlass nicht angemessen. Das hat Bernardo Silva bei 2 Stellungsspielern von Camavinga eiskalt ausgenutzt. Solche Fehler hat normalerweise City in den vergangenen Jahren begangen und das hat Guardiola offensichtlich jetzt für sich registriert und so abgestellt, dass er gestern mit einer Abwehr aufgetreten ist, die wirklich keine Zweifel übrig gelassen hat.
Bist du, wo ordnest du Ederson ein als Torwart? Ich sage immer noch, er ist schlecht gestanden beim Hinspiel, bei diesem Tor von Vini Junior. Natürlich war das ein feiner Schuss, aber wenn man dann die Kamera sieht, also frontal aufs Tor, denkt man sich, na, also eigentlich war da gar nicht so sehr in der Ecke, sondern Ederson ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen zu weit links gestanden. Ist Ederson wirklich ein absoluter Weltklasse-Torwart in deiner Einschätzung oder ist das eine Position, wo, ich meine, wenn man gesehen hat, was Courtois gestern wieder gehalten hat, wo es halt doch noch ein Regal höher auch geht?
Spielt das eine Rolle, Jens, wie gut Ederson momentan?
Ja, ja, für mich möchte er 11 perfekte Spieler haben. Ich möchte ja, und mir taugt ja auch, wie er die Kugel hinten rausspielt. Das finde ich ja auch faszinierend.
Wenn du eine Abwehr hast, die da dasteht wie eine Betonwand, dann brauchst du keinen Torwart mehr. Hm. Und ich glaube, das ist die Kunst, die gestern Manchester City gezeigt hat. Normalerweise waren sie immer auf den Torwart angewiesen im Vorjahr. In diesen beiden Duellen mit Real Madrid nicht, weil sie alle schon zuvor absorbiert haben. Ich glaube, dass Ederson sicherlich zu den Spitzenleuten im Torwartbereich gehört. Allerdings glaube ich, dass es dort noch einige gibt, die vielleicht nochmal nur besser sind. Aber Ederson passt in diese Mannschaft hinein, gerade auch natürlich von seinen fußballerischen Fähigkeiten, aber auch so vom Typus her. Ist ja schon durchaus manchmal auch ein extrovertierter Torwart, der unglaubliches gutes Verständnis mittlerweile mit seinen Vorderleuten entwickelt hat. Darauf kommt es für mich an. Die spielen jetzt Jahre in dieser Formation. Ederson, John Stones da hinten drin, dazu Ruben Dias, der Abwehrchef. Rodri, da ist eine Verlässlichkeit da. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dann jeder einzelne Spieler auch ein Stück weit über sich vielleicht hinauswächst. Wer hätte schon gedacht, dass Manuel Akanji dort fehlerlos in dieser Mannschaft mitspielt? Ich glaube, er ist ein Typ, der dieses hochkompetitive City-Umfeld benötigt und sich natürlich dann auch an den Mitspielern orientiert. Und wenn die alle so eine Form haben, glaube ich, dann siehst du automatisch auch besser aus. Und das gilt dann entsprechend für Ederson.
Jetzt geht's gegen Inter Mailand. Ich erinnere mich schmerzlich zurück, als José Mourinho Coach war bei Inter Mailand. Da hat Inter sehr, sehr humorlos Barcelona unter Pep Guardiola aus dem Wettbewerb befördert. Jetzt ist das natürlich eine komplett andere Mannschaft mit Pippo Inzaghi. Wo siehst du, wenn überhaupt, wo siehst du Chancen, wo ist Manchester City angreifbar für eine Mannschaft wie Inter?
Weißt du, an welches Spiel mich dieses Finale jetzt erinnert zwischen Manchester City und Inter Mailand?
Sag. Ich gehe mal Liverpool und AC Milan damals in Istanbul. Ich sag einfach ins Blaue hinein.
Ich habe das Endspiel 2021 im Kopf zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Hm. Damals hat City das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ähnlich souverän gewonnen wie jetzt gegen Real Madrid. Und dann sind sie in dieses Finale eingezogen als der große Favorit. Und du erinnerst dich daran an die Chelsea-Mannschaft, die etliche Probleme hatte unter Frank Lampard, allerdings dann unter Thomas Tuchel taktisch sehr gut geschult war und sehr, sehr formstark in dieses Finale ging. Ja. Und genau so sieht das jetzt auch bei Inter Mailand aus. Ich habe mir die vor einer Woche San Siro angeschaut. Ich war schwer begeistert, wie fein Pippo Inzaghi das da hingecoacht hat. Mhm. Und sie haben nichts zu verlieren. Also der ganze Druck ist bei Manchester City. Und wenn du gesehen hast, was da gestern an Erleichterung bei den City-Spielern abgefallen ist, dann werden sie sich jetzt in den nächsten Wochen nochmal diese Konzentration aneignen müssen, um diese beiden Finals zu bestreiten. Und da steht für City viel auf dem Spiel. Du weißt, FA Cup-Finale Manchester United und dann Inter Mailand in der Champions League. Da ist das mögliche Triple drin. Ein historisches Triple, das in England bislang nur der Stadtrivale United 1999 geschaffen hat. So, allerdings kann auch so ein Pokalfinale verloren gehen. Und dann reist du mit einem eher unguten Gefühl nach Istanbul. Also darin liegen für mich nochmal die Hürden. Denn dass diese aktuelle City-Mannschaft derart fein abgestimmt und komponiert ist, ich glaube, daran besteht seit Mittwochabend kein Zweifel mehr.
War nicht auch ein Problem damals 2021, dass Pep wieder sich gedacht hat, okay, jetzt werde ich dem Tuchel irgendwas präsentieren, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat und dass er von diesem Weg ein bisschen abgekommen ist und jetzt halt doch vorne mit Haaland spielt, obwohl es ihm vielleicht nicht ganz so gut passt?
Lass mal den Haaland da weg, Jens. Ich glaube andersrum. Er hat seiner Mannschaft damals nicht über den Weg getraut. Okay. Er hatte die Sorge vor den Kontern von Thomas Tuchel. Und wie begegnest du den Kontern, indem du halt den Ball nicht verlierst? Dann hat er versucht, die Spielkontrolle so zu erhöhen, dass er die technischen Spieler rausgenommen hat, wo er halt Zweifel hatte, dass die immer den Ball behalten können. Und ich glaube, momentan hat er an dieser Mannschaft keinen Zweifel mehr. Mhm. Nenn mir einen Spieler, wo du denkst, oh, der könnte wackeln, der könnte nervös werden, der macht etwas Unvorhergesehenes. Ich glaube, der ist nicht da. Mhm. Und das gibt Pep Guardiola, glaube ich, auch das Vertrauen zu sagen, dann lasse ich sie mal spielen. Endgültig will ich das auch nicht bezeugen. Und meine Hand dafür ins Feuer bei Pep Guardiola zu legen, ist ein durchaus waghalsiges Spiel. Aber ich glaube, dass er mit dieser Mannschaft jetzt eine Gelassenheit gewonnen hat, wo er weiß, ich muss mich taktisch nicht verkünsteln, weil mein Team keine Schwäche mehr hat.
Ist es, und ich weiß, niemand hat die Glaskugel, aber ist es, du begleitest Pep Guardiola ja schon seit Jahren in England jetzt auch, ist es für dich denkbar, dass sollte Manchester City dieses Champions League Finale gewinnen? Pep Guardiola sagt, ja, jetzt habe ich's, ich brauche irgendwas komplett anderes, was Neues, ich brauche vielleicht mal wieder eine Auszeit, jetzt fällt dieser Druck ab, oder ist er gerade so verliebt in seine Mannschaft, dass er sagt, bitte mehr davon?
Ich gebe dir vollkommen recht, dass Guardiola momentan fast manisch getrieben wirkt, endlich wieder die Champions League zu gewinnen. Und dafür war er jetzt auch bereit, mit einigen seiner Grundprinzipien zu brechen, was er in den Vorjahren nicht immer bereit zu sein schien. Und auch in so einem Finale war Guardiola schon immer jemand, der versucht hat, dann selbst zu glänzen oder das Spiel durch Eigeninitiative zu entscheiden. So, ich glaube, das hat abgenommen. Vergleichbar ist es vielleicht mit Jürgen Klopp, als der seine großen Erfolge erzielt hat, 2019 Champions League, 2020 die Meisterschaft. Hat er danach aufgehört?
Nein.
Ich kann es mir auch bei Pep Guardiola nicht vorstellen, weil die Umstände anders sind. Weißt du, dieser Verein, der ist eigentlich um ihn herum geschaffen worden. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Er findet genau das vor, was er möchte. Wenn Pep Guardiola diesen Spieler gut findet, kann er ihn bekommen. Wenn er diesen Spieler nicht gut findet, ist der Verein bereit, ihn abzugeben. Sprich, er muss intern sich nicht aufreiben, sondern er kann sich vollkommen auf diese Mannschaft fokussieren. Ich glaube, so eine Konstellation wird er im Weltfußball vermutlich bei keinem anderen Verein finden. Insofern glaube ich, solange er Freude am Coachen hat, und so scheint er mir momentan, gibt es für mich keinen Grund, warum er aufhören sollte.
Gut, einen habe ich noch, Sven. Und wenn du jetzt dich dann bald wieder in den Zug setzt Richtung London, der FC Arsenal, ich glaube, wenn man den Fans von Arsenal vor der Saison gesagt hätte, passt auf, ihr werdet Zweite, hätten die das ungeschauter unterschrieben. Geile Geschichte, weil das ja bedeutet hätte, dass sie ein paar große oder gefühlt größere hinter sich gelassen hätten. Unterschreiben die Fans das jetzt auch mit größter Freude, dass sie Zweiter werden, was ja noch nicht ganz feststeht, aber schon beinahe? Oder ist, denkst du, unter der Arsenal, unter den Spielern, unter den Fans, unter den Verantwortlichen schon ein kleines bisschen das Gefühl da, Chance gehabt, Chance leider versäumt?
Die Enttäuschung ist riesengroß, Jens.
Tatsächlich.
Die wird noch größer sein, wenn tatsächlich. Die Enttäuschung wird noch größer werden, wenn City in ein paar Tagen die Meisterschaft bekommt. Wenn dann allerdings irgendwann mal der Sommerurlaub ist und du mit ein bisschen Abstand auf die Saison gucken kannst, wird immer mehr der Stolz überwiegen für das, was sie geleistet haben. Aber momentan fühlt sich das natürlich total mies an, weil Manchester City durchaus bereit war oder zumindest Anzeichen gegeben hat, auf die fünfte Meisterschaft in 6 Jahren zu verzichten. Mhm. Und sie lag wirklich für Arsenal da. Und ich erinnere mich immer noch an dieses FA Cup Spiel im Januar zurück. Arsenal hatte einen richtig guten Lauf. Das Gegenteil war bei City der Fall. Und Mikel Arteta hat damals mehr oder weniger eine Startelf auf den Platz geschickt mit vielen Reservisten und diesen Pokal abgeschenkt. Ich bin überzeugt, wenn Arsenal damals ein Ausrufezeichen gesetzt hätte, dann hätte das mutmaßlich auch mental ein bisschen diese Meisterschaft beeinflusst. So haben sie ein Spiel weggegeben gegen City im FA Cup, dann noch eins in der Premier League und dann hatte diese Mannschaft am Ende nicht diese Erfahrung und Routine und halt auch nicht die Körperlichkeit wie Real Madrid, um dagegen zu halten, als es wirklich drauf ankommt. Das tut unheimlich weh, aber ich glaube, wie du eben gesagt hast, wenn du noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lässt, dann werden die positiven Dinge überwiegen. Aber dafür dauert es noch ein paar Wochen.
Jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Mauricio Pochettino wird wahrscheinlich oder schon ziemlich sicher neuer Coach vom FC Chelsea. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, damals in Tottenham, das war natürlich eine unfassbare Erfolgsgeschichte, oder nicht unfassbar, war eine runde Erfolgsgeschichte. Was darf sich der Chelsea-Anhänger unter unseren 12 Hörern, was darf sich der, denkst du, unter einem Chelsea mit Pochettino oder Pochettino erwarten?
Ich glaube, dass Chelsea mit der Verpflichtung von Pochettino, wenn es denn so kommt, eine Kehrtwende vollzieht. Also von dem sehr unerfahrenen Graham Potter hin zu einem der renommiertesten Trainer der Welt momentan. Ich glaube schon, dass Pochettino sehr bereit war, diesen Job anzunehmen und auch alles dafür getan hat, weil er auch merkt, dass Alternativen bei Topclubs momentan rar sind. Vermutlich könnte er dort gut hinpassen, weil ich glaube, dass diese wild zusammengewürfelte Mannschaft dringend einen erfahrenen Trainer benötigt mit einem klaren Konzept und der vor allem auch das Team über die Einzelspieler stellt. Dafür war Pochettino bei Tottenham bekannt. Hm. Und es sind hier etliche junge Spieler bei Chelsea in dem Kader vorhanden. Sprich, du musst ja gewillt sein, mit denen zu arbeiten, um sie weiterzuentwickeln und auch Fehler zu verzeihen. Einen solchen Eindruck hat mir Pochettino über die Jahre immer gemacht. Und vermutlich kann er aufgrund seiner Erfahrungen auch in Paris mit diesem Konstrukt bei Chelsea momentan besser umgehen als ein auf absolutem Spitzenniveau noch unerfahrener Trainer wie zum Beispiel Julian Nagelsmann.
Gut, dann schauen wir mal, wo es Herrn Nagelsmann, wo es Herrn Glasner hin verschlägt. Auf jeden Fall nicht zu Chelsea. Sven, es war wie immer, wie soll ich sagen, es war wie immer fantastisch. Das fällt mir jetzt mal ein, diese Insights und wohl dem, der am letzten Mittwoch im San Siro war, an diesem Mittwoch in Manchester. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich schon bald in London mal persönlich wiedersehen. Sven, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show 610.